Es ist Mittwoch, der 19. Mai. Diese Folge wird präsentiert von Podcasts, der Podcast, dem neuen Spotify Original Podcast. Spotify hat einen neuen Original Podcast, der hat einen ulkigen Namen, Podcasts, der Podcast. Das Ganze ist eine, ja, Podcast-Parodie und zieht beliebte deutschsprachige Podcasts wie Herrengedeck, Baywatch Berlin, Hotel Matze und Talkomat durch den Kakao seit gestern immer dienstags nur auf Spotify. Jetzt reinhören. Ich habe es schon getan und bin absolut begeistert und natürlich völlig entsetzt, dass wir nicht dabei sind. Aber das kommt dann bestimmt in Staffel 2.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Was lohnt es sich zu besprechen? Und sie kann es mir sagen, sie ist Moderatorin des Weltspiegels, sie ist ARD-Korrespondentin. In ihrem Bestseller Zwischen den Welten von Macht und Ohnmacht im Iran erklärt sie uns das Land ihres Vaters. Für ihre Berichterstattung über den Konflikt zwischen den USA und dem Iran erhielt sie den Preis als beste Politikjournalistin des Jahres. Liebe Nathalie, beba nomeyemor kheli khoshomadi. Guten Morgen, Nathalie Amiri.
Das ist schon mal der Tag und guten Morgen, Micky.
Sag mal, wir sind ja heute zwei, also ich sag mal, treffen sich eine Geimpfte und ein Genesener in einer Bar. Wir beide befinden uns an einem ganz an einem ganz speziellen Punkt unserer Immunarbeit, ja, möchte ich mal sagen.
Ich bin auch sehr froh, dass wir keine Kamera haben und mich niemand sehen muss, weil ich hänge gerade über dem Tisch, weil ich gestern geimpft wurde. Ich habe die zweite Impfung bekommen.
Hast du auch ein Impfselfie von dir gemacht, wie das sonst
jeder? Nein, das heißt doch, dass man das nicht machen soll. Und da würde man auch den Neid anderer anziehen. Also ich habe mich da jetzt mal zurückgehalten. Ich war da priorisiert, weil ich Auslandskorrespondentin bin und ins Ausland muss. Und deswegen habe ich diese Impfung bekommen. Ah. Aber oh mein Gott, ich habe gestern noch so ein bisschen gepostet. Ja, ich habe davon nichts und alles gut. Mhm. Und heute hat's mich dann zerrissen. Ich habe jetzt auch gegoogelt. Man spricht jetzt auch von einem Covid-Arm. Hast du von dem schon mal gehört?
Also, okay.
Geimpfte haben so einen schweren Arm und das ist der Covid-Arm und den kannst du dann eigentlich kaum mehr anheben. Du kannst nicht einmal mehr tippen. Also
Ach, guck mal. Ich
bin froh, dass das Sprechen nichts mit meinem Arm zu tun hat und mein ganzer Körper fühlt sich wie geschlagen.
Dass man den Arm nicht mehr heben kann, hat es damit vielleicht auch zu tun, dass so viele Rechte auf den Anti-Corona-Demos sind? Gibt es da einen kausalen Zusammenhang, dass sie einfach panische Angst haben, dass sie irgendwann den Arm nicht mehr heben können, aber da steigen wir vielleicht auch in einen ganz falschen...
Ich habe dir auch gesagt, dass mein Kopf ist auch nicht so schnell. Solche Zusammenhänge kann ich jetzt nicht irgendwie kontern.
Das ist doch aber übrigens der Vorteil. Du kannst es nämlich jetzt immer auf die Impfung schieben und ich kann jede geistige Fehlleistung bis auf weiteres auf Long-Covid schieben und das ist ja auch erstmal auch eine Art, ja, ich will nicht von Vorteil sprechen, aber es ist eine Grauzone, ja, in der ich mich gerade bewege und ich werde das, was immer für ein Blödsinn ich heute erzähle, werde ich das für mich in Anspruch
darauf
nehmen.
Schieben. Ja, das
klar.
Ist der 2021 Excuse.
Die Schlagzeile des Tages
kommt vom Bayerischen Rundfunk. Oh. Bayern lockert weiter. Da sind die neuen Corona-Beschlüsse. Angesichts sinkender Corona-Zahlen hat das Bayerische Kabinett weitere Erleichterungen auf den Weg gebracht für Sport- und Kulturveranstaltungen, für Fitnessstudios, Schulen und Kitas. Zitat, der positive Trend mache ein gut ausbalanciertes, vorsichtiges Öffnen möglich, sagte Söder nach einer Kabinettssitzung in München. Ja, schauen Sie, hier in Bayern, ja, da dürfen jetzt auch Fitnessstudios wieder öffnen, wenn die Inzidenz unter 100 liegt mit Test und Buchung und jetzt schön auch und Maske bis zum Gerät. Das finde ich, das ist auch eine schöne Vorstellung. Ist jetzt eigentlich dieser Markus Söder, ist das Team Vorsicht jetzt das Team Fitness? Du bist in München geboren. Ist dieser Markus Söder so ein Hasardeur? Die Ersten sprechen schon vom Laschet des Südens. Was ist aus dem Team Vorsicht geworden?
Das ist geswitcht in Team Beliebtheit. Man möchte einfach, glaube ich, wieder ein paar Beliebtheitsstimmen bekommen und ich meine, wenn du hier in München rumläufst, das ist unglaublich, in der Türkenstraße oder am Englischen Garten an der Isar, also das hat sich schon lange nicht mehr nach Covid überhaupt angefühlt.
Ah ja. Ja. Ist denn bei euch in München das Wetter so schön, dass sich das lohnt?
Ja, wir stürzen raus, sobald es in Sonnenstrahlen zu sehen sind. Ah, okay. Also das ist uns dann auch egal, ob man danach nass wird. Aber also es hat mich ehrlich gesagt heute Morgen bei der Pressekonferenz schon sehr verwundert. Fitnessstudios, also es war selbst überraschend für die Fitnessstudios, weil das ist ja dann schon nochmal eine ganz andere Ansage, für dass wir in Bayern, das habt ihr gar nicht mitbekommen, sind ja irgendwie seit November im Lockdown gewesen, ja, und mit Ausgangssperre, während irgendwie Berlin noch diskutiert hat und andere Bundesländer diskutiert haben, haben wir ja ständig schon so eine Ausgangssperre gehabt und durften nach 9 unsere Wohnung nicht mehr verlassen und durften nur eine Person treffen. Also, und das war alles vor der Notbremse. Insofern war ich schon erstaunt über dieses rabiate Öffnen jetzt und jetzt geht gleich fast alles.
Ja, das ist, ich finde das auch bemerkenswert. Es ist so, sind ja nicht nur die Fitnessstudios, es ist auch zum Beispiel so, dass Kulturveranstaltungen im Freien wieder möglich sind, auch bei einer Inzidenz unter 100. Also maximal 250 Zuschauer draußen mit Test, mit Maske und festem Sitzplatz. Und es ist auch so, dass die Freibäder wieder öffnen dürfen. Ich weiß nicht, wie es da gehalten wird. Vielleicht bei bis 1,50 Meter Tauchtiefe auch mit Maske. Ich weiß es nicht. Was Höda angeht, ist es nur wirklich so interessant, weil genau das, was du gerade sagst, das war ja vorher sehr sexy bei ihm, immer dieser strenge Kurs, dieser Christian Grey der Corona-Maßnahmen. Und dann irgendwann waren die Umfragewerte nicht mehr so toll und jetzt ist aus dem Team Vorsicht der Team Tourismus geworden. Und das finde ich schon interessant, die Entwicklung.
Ja, ich auch. Und also ich war ja, habe ich dir gerade gesagt, gestern beim Arzt und ich bin schon, also ich bin jetzt nicht so ein super vorsichtiger Mensch, sieht mir auch in meiner, wo ich so Bericht erstatte, aus welchen Ländern, aber da habe ich mir schon gedacht, so, also ich habe dann gefragt, wie ist es eigentlich, wenn man zweimal geimpft ist, also wie viele Covid-Fälle hattet ihr? Und da, sie sagten schon einige. Und natürlich verläuft die Infektion dann sehr viel abgeschwächter, aber die Langzeitfolgen wären doch auch ganz schön gravierend, sodass einige nicht mehr zur Arbeit gehen können. Also insofern, ich meine, selbst wenn wir jetzt alle geimpft sind, weiß ich nicht, ob das so toll dann laufen wird mit den Langzeitfolgen, vor denen ich persönlich, ich meine, du hast auch gerade davon gesprochen, wie du dich jetzt noch fühlst, die möchte ich nicht haben.
Nee, genau, du hast mit den Impfungen schon ein weiteres interessantes Thema angesprochen. Es ist jetzt ja gerade so, wir befinden uns jetzt in der Phase, in der viele Leute sich sehr, sehr auf den Sommerurlaub konzentrieren oder zumindest auf das Minimalziel, den Biergarten Eden. Und jetzt ist es halt eben so, dass die Leute so langsam, also es gibt diese Fear of Missing Out, ja, so ein Vakzinoba. Jetzt wollen sie alle aber ganz schnell die Impfung bekommen, weil es gibt ja dieses System 3G, also getestet, genesen, geimpft. Und das bedeutet natürlich, dass man gewisse Privilegien bekommt.
Wieder
und wenn jetzt auch noch, genau,
du
hast völlig recht, wieder zurückbekommt, die Grundrechte. Und das halt eben, das auch bedeutet, dass jetzt, wenn die Priorisierung auch noch aufgehoben wird, also es ist so, dass die, es gibt jetzt bei die erste, ich lese hier gerade eine Meldung, erste Ärzte in NRW wollen nicht mehr impfen aufgrund der aggressiven Stimmung und des Massenansturms. Hm. Meine Frau, Niki Hassania, an dieser Stelle, liebe Grüße, hatte gerade von einer Freundin berichtet.
Ja, Salon Bellissum.
Ja,
so. Genau, ne?
Ja, genau. Hüstel. Die berichtete, eine Freundin hat gesagt, die hatte einen Katzenbiss und musste deshalb in die Praxis. Und die dort Beschäftigten, die haben fast geweint vor Glück, dass endlich mal eine Person kommt, einfach mit einem Katzenbiss, dass sie mal nur eine Tetanusspritze geben müsste und nicht eine Impfung, weil die sonst nichts anderes mehr haben. Die sind wirklich fertig mit den Nerven, weil in den Hausarztpraxen jetzt da Szenen sind, wie sonst noch, wenn irgendwo in Tröglitz eine Primark-Filiale eröffnet. Also das muss wirklich der helle Wahnsinn sein.
Ja, und sie haben auch, also das, was ich gehört habe von mehreren Praxen, dass sie keinen BioNTech-Impfstoff mehr haben. Das heißt, es werden nur noch die Zweitimpfungen vergeben und dann ist erstmal BioNTech Schicht im Schacht. Das heißt, die Frage ist, wann bekommt man BioNTech und welchen Impfstoff will man dann verimpfen? Also damit haben sie auch noch zusätzlich ein Problem.
Blattgold.
Konflikt im Nahen Osten, mindestens 2 Tote bei Raketenangriffen auf Israel, das berichtet der Spiegel. Neue Raketenangriffe, ein Schusswechsel an einem Kontrollpunkt und Proteste im Westjordanland. Die Lage im Nahen Osten bleibt angespannt. Deutschland verspricht 40 Millionen Euro für humanitäre Hilfe in Gaza. Und es ist auch so, dass der Außenminister Heiko Maas ein Ende der Gewalt gefordert hat. Zitat, die Hamas hat mit ihrem Raketenterror bewusst eine Situation eskaliert, die schon zuvor höchst angespannt gewesen ist. Diese Hamas, also du hast 5 Jahre das ARD-Studio in Teheran geleitet, musstest dann aus Sicherheitsgründen diesen Job aufgeben. Die Hamas, welche Rolle spielt der Iran in dieser gesamten Angelegenheit?
Na, eine ziemlich wichtige Rolle, denn diese Tausende von Raketen, die gerade auf Israel abgefeuert werden durch die islamistische Hamas, stammen nicht mehr durch einen direkten Transport durch die Islamische Republik, aber das Wissen und Know-how kommt aus dem Iran. Experten für Raketen haben jetzt gesagt, dass es eine ziemliche Ähnlichkeit gibt mit den iranischen Shahab-Raketen und ein Hamas-Vertreter in Teheran hat bestätigt, dass es einen Wissenstransfer gibt und zusätzlich hat der Iran ja auch noch gesagt, dass sie die Hamas-Zahlungen pro Monat auf 30 Millionen Dollar erhöhen, was natürlich, ich meine, Micky, ich war ja auf so vielen Protesten im Iran und es ist ja so viel in diesem Nahostkonflikt, in dieser ganzen Region wird so viel vermischt und die lautesten Slogans, die lautesten Rufe waren von den Menschen, die auf der Straße gegen das Regime protestiert haben im Iran und damit ja ihre Existenz, ihr Leben gefährdet haben, na Hamas, na Gaza, junam fadai Iran, also nicht Hamas, nicht Gaza, nicht Libanon, sondern mein Leben gehört dem Iran. Also wir wollen damit nichts zu tun haben. Und sie leiden gerade unglaublich unter einer wirklich katastrophalen wirtschaftlichen Situation. Und sie sehen, wie die Raketen, finanziert durch die Islamische Republik, Tausende Richtung Israel abgefeuert werden. Ja. Das macht natürlich wütend.
Ja, natürlich, absolut. Und dieser Konflikt weitet sich dadurch ja auch automatisch immer weiter aus, betrifft natürlich den Iran und die Bevölkerung in dem Falle dann ja dann auch. Die Frage, die wir uns natürlich als Außenstehende stellen, ist, welche Ziele verfolgt der Iran, indem er die Hamas finanziert und den Terror Richtung Israel dadurch verstärkt? Also was ist das höhere Ziel hinter dem, was die Mullahs da verfolgen?
Na, das höhere Ziel ist zum einen die Feindschaft zu Israel. Man möchte den Palästinensern, so sagt man es immer, ihre Freiheit zurückgeben. Deswegen unterstützt man übrigens die sunnitische Hamas, die ja nicht schiitisch ist. Und normalerweise hat man ja schon auch eine Feindschaft zu Sunniten, gerade zu Saudi-Arabien, aufgebaut in dieser Region. Ja. Also insofern, da wird das weggedrängt und da ist dann die Feindschaft zu Israel steht übergeordnet bei diesem Konflikt und deswegen unterstützt man die Hamas und ja auch die Hisbollah, die ja auch vom Südlibanon Israel angreift. Und dieses Szenario, diese gesamte Drohkonstellation hat aber auch der Iran, muss man sagen, von Beginn an aufgebaut mit der Revolutionsgarde in der Region, um auch, so schätze ich es ein, sich selbst zu schützen, um nicht angegriffen zu werden.
Inwieweit spielt das, was Sie da gerade mit der Hamas jetzt wieder verstärkt machen, inwieweit spielt das eine Rolle, was das Atomabkommen und dessen Wiederaufnahme angeht?
Naja, sollte es scheitern, das Atomabkommen, gibt es natürlich ein Drohszenario von Israel. Aber wenn man jetzt nicht diese ganzen politischen Akteure und Stellvertreterkriege aus Sicht der Islamischen Republik hätte, wäre man natürlich sehr viel verletzbarer und angreifbarer. Und deshalb führt auch die Islamische Republik seit Jahrzehnten diesen Proxy-Krieg über Stellvertreter, weil sie durch ihr eigenes Militär natürlich niemals Israel überlegen und dann im nächsten Schritt auch den Amerikanern überlegen werden. Insofern haben sie sich verschiedene Orte in der Region gesucht, wie die Hamas und die Hisbollah und in Syrien und haben so ihre schiitische Verteidigungsachse aufgebaut und die setzen sie jetzt ein, um immer wieder ihre Kontrahenten herauszufordern und zu ärgern.
In welcher Form kann sich da eigentlich die EU einbringen? Klammer auf. Und natürlich auch Deutschland, Klammer zu. Oder inwieweit kann da im Zweifel eher die USA auch mäßigend einwirken, um diesen Konflikt zu befrieden?
Also ich beobachte eher ein zunehmendes Desinteresse an dieser Region. Gerade die neue amerikanische Regierung hat eigentlich in ihrer politischen Sicherheitsanalyse, die rauskam, eigentlich between the lines gesagt, dass sie kein Interesse haben, da in Nahost, überhaupt im Mittleren Osten noch sehr aktiv zu sein. Sie haben ja auch, Biden hat ja sofort auch den Abzug der Amerikaner aus Afghanistan angeordnet. Er hat die Zahlungen an Saudi-Arabien und die Waffenlieferungen erstmal auf Eis gelegt, um auch keine Involvierung mehr im Jemenkrieg zu haben. Da liefert sich ja auch Iran und Saudi-Arabien einen Stellvertreterkrieg. Also Biden möchte auf lange Sicht raus und orientiert sich eher Richtung, wie schaffen wir es, die Chinesen einzunorden.
Die unbequeme Meinung.
Telebasel, zitiere ich an dieser Stelle, mangelnder Respekt, Johnsons Corona-Krankenschwester kündigt. Wegen mangelndem Respekt seitens der Regierung kündigt eine britische Krankenschwester. Sie hatte sich um Boris Johnson gekümmert und das im Frühling 2020. Man erinnert sich, Boris Johnson war auch damals an Corona erkrankt. Jenny McGee hat nun gekündigt, Zitat, wir erhalten nicht den Respekt und den Lohn, den wir verdienen. Das sagte sie Channel 4. Deshalb habe ich meine Kündigung eingereicht. Ja, nun ist es so, Angela Merkel ist Gott sei Dank nicht an Corona erkrankt, hatte deswegen auch keinen prominenten Pfleger oder keine prominente Pflegerin. Aber wir haben natürlich auch in Deutschland die Situation, dass es ein paar prominente Pflegekräfte gibt, zum Beispiel Alexander Jorde oder auch Ricardo Lange, dieser sehr muskulöse, glatzköpfige Pfleger, der unlängst noch neben Jens Spahn vor der Bundespressekonferenz saß und man eigentlich darauf gewartet hat, dass er ihn einfach irgendwann rausträgt, medienwirksam. Also eine Situation, die ja sehr stark vergleichbar mit Deutschland ist. Hast du damals, na wobei, ich glaube 2020 zu der Zeit, warst du noch nicht in Deutschland, als hier auf dem Balkon für die Pflegekräfte geklatscht wurde? Hast du mitgeklatscht?
Da war ich gerade hier und ich wollte gerade sagen, wir brauchen gar keine prominenten Pflegekräfte. Also wir haben hier genug Pflegekräfte, die mehr als enttäuscht sind von der Politik. Und dieses Klatschen, ja, das ist gut und schön, aber es hat ja nicht den Kern des Problems, ist es nicht angegangen. Und es hat sich kaum was geändert. Die sind am Limit, sie sind am Ende und dann diese Sonderzahlungen, ich meine, ich bin da jetzt nicht eine Fachfrau dafür, aber ja, die kamen ja überhaupt nicht da an, wo sie hätten ankommen sollen, sondern du hättest dann irgendwie durchgehend auf einer Corona-Station sein müssen. Also da wird unglaublich getrickst und solange natürlich das eine sehr kapitalistische Angelegenheit ist, das gesamte Gesundheitssystem, und es nur um Geld verdienen gibt, können wir noch so viel auf dem Balkon stehen und klatschen. Davon kann sich keine Pflegerin, keine Ärztin, kein Pfleger eine Miete leisten.
Ja, und es ist ja so, also es haben ja nun auch während der, also es wurde ja immer von den Intensivbetten gesprochen. Was gerne mal vergessen wurde, ist, dass aber an diesen Betten ja auch irgendjemand stehen muss und auch die Geräte bedient und die PatientInnen betreut. Und wir haben ja im Laufe der Pandemie rund 10.000 PflegerInnen verloren, weil die halt einfach komplett überlastet waren und sind und einfach nicht mehr können. Und dann sitzt man da und sagt, ja, das ist ja wirklich schlimm, und geht dann irgendwann auch zur Tagesordnung über. Die Frage ist halt, also die Sorge dieser Beschäftigten ist, dass wenn die Pandemie erstmal vorbei oder abgeklungen ist, dass sich dann auch niemand mehr dafür interessiert. Und ich fürchte, sie haben mit dieser Befürchtung natürlich auch komplett recht.
Auf jeden Fall. Also ich meine, das merken wir ja bei jedem Thema, ne? Also ich meine, in einer Woche denkt niemand mehr über die Menschen in Gaza nach. Und dann gibt es wieder Gelder für Gaza und dann gibt es wieder Waffen für Israel und dann that's it. Und wir drehen uns wie so ein Piranha-Schwarm. Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so, ich meine, ich mache jetzt so lange schon Berichterstattung, ich habe manchmal das Gefühl, dass sich so wie so ein, die gesamte Aufmerksamkeit wie so ein Piranha-Schwarm auf ein Thema stürzt. Das finden dann alle sexy für eine Woche und danach wird es abgelöst und dann fragt man aber auch nicht mehr nach, was ist denn jetzt mit den Menschen, was ist denn jetzt mit den, genau, wir sind ja beim Thema Pflegekräfte, warum wurde denn da nichts gemacht? Und dann geht es wieder in den Wahlkampf und alle haben es vergessen und es kommt ein neues Thema. Also es ist ein bisschen frustrierend, wenn man das irgendwie durchschaut, und ich hoffe, dass sich da irgendwie dann eine neue Regierung im September echt mal am Riemen reißt und da nicht nur mit Lippenbekenntnissen nur irgendwie nur etwas verspricht.
Ja. Hashtags welken halt einfach wahnsinnig schnell. Das ist halt so. Und das wäre doch jetzt eigentlich auch die Stunde der SPD beispielsweise. Denn Politik versucht ja auch immer, sich an irgendwelche Emotionen dran zu hängen. So, jetzt ist der Klimaschutz dummerweise sehr stark an die Grünen gekoppelt. Steuersenkungen oder in dem Falle Steuerstabilität und Digitalisierung ist die FDP. Aber da müsste doch jetzt im Grunde genommen die SPD ganz stark sein und sagen, hier, die Pfleger, das sind die, die uns durch die Krise getragen haben. Aber das höre ich in dieser Emotionalität von, vielleicht kann Olaf Scholz auch einfach Emotionalität nicht wirklich gut spielen, aber da habe ich das noch nicht gesehen, dass sie das wirklich mit der nötigen Leidenschaft besetzen. Oder ich habe etwas übersehen, das kann natürlich auch sein.
Also das kann ich dir jetzt natürlich, wird irgendeiner der Zuhörer sicher etwas gehört haben, was wir beide nicht gehört haben und es dir dann schreiben. Aber ich bin schon auch verwundert, wie sehr die SPD noch die Partei für auch die kleineren Leute ist, die nicht so viel Gehör finden. Und sie stürzen sich jetzt schon auf die sehr populären Themen. Ne? Ich meine, jetzt stürzen sich alle auf Klimathemen. Das ist natürlich gut, das muss umgesetzt werden. Aber dass so die Arbeiter dann alle vergessen werden, ist, weiß ich nicht, ob das der SPD gut tun wird. Aber ich habe auch gehört, dass Scholz, also habe ich zumindest einen Artikel gelesen, auch kann. Kanzler.
Ja, das hat er aber gesagt, ne? Er wird da nur zitiert. Naja, gut, auch an dieser Stelle, wir gucken einfach mal, wer am Ende dieses Jahres die Leute noch mehr interessiert, die Pfleger oder Olaf Scholz. Meine Sympathien sind auf einer Seite, aber ich werde jetzt hier nicht verraten, auf welcher.
Ja, ich schon gar nicht.
Ja, natürlich.
Das hat mich überrascht.
Das mache ich natürlich nur für dich, liebe Nathalie. Ich zitiere den Kicker. Marco Reus fährt nicht zur EM. Marco Reus hat sich mit Bundestrainer Joachim Löw darauf geeinigt, nicht mehr zur EM zu fahren. Dies gab er bereits am Dienstagabend selbst bekannt. In einem persönlichen Statement, das ist jetzt auch wieder sehr schön, via soziale Medien, aber gut, es ist kein privates, aber es ist ein persönliches Statement, erklärte Reus, dass er seinem Körper Zeit zur Erholung geben wolle. Wir reden hier von einem 31-Jährigen, aber das ist halt eben auch der Profisport, muss man auch dazu sagen. Ich frage dich trotzdem.
Aber das ist wie so ein Hundeleben, oder, beim Profisport? Also mit 31 bist du halt dann 70.
Ja, ich sag das ja immer etwas provokant, dass für mich Profifußballer in der Regel immer sowas sind zwischen Rennpferden und Kindersoldaten, weil sie halt einfach, also sehr provokant formuliert, aber du weißt, was ich meine, weil sie halt einfach natürlich sehr früh aus einem normalen Leben gerissen werden. Sie werden extrem gut alimentiert, aber werden natürlich irgendwann mit Mitte 30 in diese Gesellschaft zurückgeworfen und manch einer taumelt dann wie so ein Zombie dadurch, völlig ohne irgendeine Aufgabe. Aber das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu fußballphilosophisch. Wenn wir nochmal zurückkommen jetzt, weil heute wird Jürgen Löw
dann... Du könntest ja so ein Resozialisierungsprogramm für Ex-Fußballer starten.
Also wer mich genauer kennt, der weiß, dass ich mich wirklich kaum dazu eigne, mich selber zu resozialisieren, geschweige irgendwelche anderen. Heute gibt ja Jürgen Löw den EM-Kader bekannt und du hattest mir ja schon in einer WhatsApp vorher, ich möchte schon fast sagen, jubelartig die Namen Hummels und Müller zugeworfen. Also du hast es antizipiert.
Naja. Ich bin halt auch 24 Stunden auf Twitter. Das kann man ja nicht auslassen, dann Fußball. Das ist richtig. Ja. Aber ja, also ich finde Müller auf dem Spielfeld und nachher in den Interviews sehr lustig. Das ist jetzt mal echt so eine richtige Klischee-Frauen-Antwort.
Du bist ja Münchnerin auch.
Gar nicht sagen. Ich freue mich über Müller auf jeden Fall schon mal.
Ja, das ist auch eine gute Entscheidung von Löw, der ja lange Zeit einen Neuaufbau versucht hatte, ohne eben Müller, Boateng und Hummels, hat dann irgendwann festgestellt, Neuaufbau ist eine gute Idee, aber ich brauche dann auch die entsprechenden Steine dazu. Und
eben, hat jetzt Müller nicht immer dem Spirit der Mannschaft gut getan?
Ja, total. Also im Grunde genommen prägt er ja die guten Jahre der Nationalmannschaft seit 2010 und hat ja auch eine fantastische Saison wieder gespielt. Also seine Nominierung ist mehr als gerechtfertigt. Aber nochmal kurz zu diesem bedauernswerten Marco Reus. Das muss man einfach sagen. Das ist ja eine sehr bittere Karriere, weil Marco Reus stand mit seinem Körper heftiger auf Kriegsfuß als Friedrich Merz mit dem Gendern. Der war ja immer, wenn große Turniere anstanden, war er verletzt. Zum Beispiel vor der EM 2016. 2016, aber halt viel wichtiger auch noch vor der WM 2014. Und das ist schon ganz bitter. Wenn der jetzt sagt, pass mal auf, Yogi, alles Gute, alles Liebe, alles Gute, ich mache nicht mit, dann weiß er auch, dass er dort wahrscheinlich auch kaum gespielt hätte. Und dann hat er sich gesagt, weißt du was, dann bleibe ich lieber zu Hause und schon die Knochen und werde lieber mit Dortmund dann doch mal einmal Meister. Denn dieser Mann, dieser hochbegabte Spieler, ist seit seiner Karriere nicht ein einziges Mal Meister gewesen. Ich habe immer gesagt, wenn ich es verstanden hätte, dass ein Spieler irgendwann sagt, ich gehe von Dortmund zu Bayern, um wenigstens einmal Meister zu werden, dann hätte ich es bei Reus verstanden. Und dieser Mann ist immer in Dortmund geblieben. Deswegen gehört ihm natürlich meine große Liebe. So. Habe ich dich überzeugt?
Total. Also meine auch, sage ich jetzt einfach solidarisch. Ich habe keine Ahnung von seinem Leben.
Ja, ich auch nicht. Ich weiß nur, dass
aber
er 500.000
Euro...
Aber es
gerade so, als hättest du schon mal mit ihm zusammen gewohnt.
Ja, weißt du, ich bin ja ein Kind des Ruhrgebietes. Du bist ja eine Münchnerin. Ach so. Und wir Ruhrgebietler, wir bonden natürlich wahnsinnig schnell mit unseren Fußballheroen. Und plötzlich habe ich das Gefühl, ich hätte regelmäßig Marco Reus zum Training gefahren, weil er selber durfte ja lange Zeit gar nicht und ist trotzdem gefahren. Ja. Hat ihm 500.000 Euro gekostet.
Hast du mir auch gerade vermittelt.
Siehst du, ja, das ist hier...
Das könnt ihr, ja. Das könnt ihr da oben.
Sowas kann man sich nicht ausdenken.
Supermarktkundin findet Schlange in Brokkoli. Das meldet T-Online. Aufregung in einem Berliner Supermarkt. Eine Kundin hat eine Schlange im Gemüse entdeckt, eingeschweißt in Brokkoli aus Spanien. Ja, der ewige Glaubenskrieg zwischen Rosenkohl und Brokkoli. Da hat jetzt Rosenkohl, glaube ich, eindeutig die Nase vorne. Man muss dazu sagen, bei dieser Schlange handelt es sich um eine harmlose Baby-Vita-Natter. Das heißt, die gefährlichere Schlange im Supermarkt ist derzeit noch an Kasse 3, wenn einem so ein Jürgen in den Nacken hustet. Das muss man klar sagen. Ansonsten Berliner Supermarkt Schlange. Ich grüße an dieser Stelle nochmal Thomas Schmidt, gerade eben zum schönsten Berliner gekürt. Im Siegestaumel hat er offensichtlich ein Reptil im Supermarkt vergessen. Bist du Reptilienfreundin, Nathalie?
Also wenn ich hätte sie gerne in Amerika gefunden, dann wäre ich jetzt Millionärin.
Stimmt, natürlich. Ja. Du hast recht.
Ja. Aber hier, glaube ich, kriegst du nichts. Vielleicht den Brokkoli geschenkt oder so.
So, ja, stimmt. Ja, ich weiß gar nicht, welcher Supermarkt das war, aber ja, ist auf jeden Fall interessant. Also wenn man da aus dem Brokkoli plötzlich dann so eine Schlange zieht, ist jetzt auch nicht unbedingt das, weißt du, das ist gut, naja, was soll man dazu sagen? Es bleibt gefährlich.
Die unbequeme Meinung.
Noel Gallagher, Liam hated Wonderwall. He said it was trip-hop. Das meldet der NME. Noel Gallagher has claimed that Liam Gallagher hated Wonderwall before the track later became one of Oasis' defining hits. So, Nathalie, du und ich, wir sind in etwa ein Alter. Du bist natürlich jünger als ich, es ist ja völlig klar.
Auf jeden Fall.
Bist du so entsetzt, dass Liam Gallagher Wonderwall gehasst hat und meinte, das finde ich auch interessant, dass es ein Trip-Hop-Song sei? Ich habe den Song so nicht wahrgenommen.
Also, wenn ich ehrlich bin, haben deine letzten zwei Schlagzeilen so gar nichts mit meinem Leben zu tun. Und ich mache mir da auch gar keine Gedanken darüber, weil mein Kopf leider so voll ist von den ganzen Konflikten. Und ich kann dir dazu gar nichts sagen, weil ich... Ich kann da einfach keine Expertise abgeben. Ich kenne den Song, aber ob das jetzt Trip-Hop ist oder nicht, ist mir ziemlich egal.
Ja, also ich möchte die Konflikte, mit denen du dich beruflich befasst, wirklich nicht kleinreden. Nee. Aber der Konflikt zwischen Noel und Liam Gallagher, also der hat nun wirklich, also da kann auch in dem Falle wirklich keine UN mehr helfen. Man sollte an dieser Stelle vielleicht, also die große Oasis Reunion, die ist ja immer wieder angekündigt, immer wieder abgesagt, weil diese beiden Brüder jetzt wirklich keine Fans voneinander sind. Ich möchte dir zumindest das Zitat von Noel über Liam mitgeben, weil es schon sehr lustig ist. Er sagte einst über seinen Bruder, he is a man with a fork in a world full of soup. Das ist doch schön, oder?
Also sehr unpassend. Also ich kann dir nur sagen, ich liebe Trip-Hop und Massive Attack ist meine Lieblingsband, deswegen hätte ich damit gar kein Problem.
Ach guck, siehste. Naja, außerdem soll sich Noel nicht beschweren. Unter Wonderwall haben wir alle seit über 20 Jahren zu leiden. In jeder Karaoke-Bar wird dieser Song ab 1.30 Uhr in Dauerschleife gesungen, wenn es denn dann irgendwann mal wieder geht. So, Und das würde ja im Zweifel
wir
dann...
Wir zwei dürfen das eigentlich in Bayern schon ab morgen, wenn es nach Söder geht.
Ja, siehste, pass auf. Und so wollen wir nämlich jetzt auch verbleiben. Wir sind nämlich bereits am Ende dieser Sendung angekommen und verabreden uns jetzt einfach zum Trip-Hop-Karaoke mit Wonderwall in einer Karaoke-Bar in München. Und dann schreie ich, lassen Sie mich durch, ich bin geheilt. So, und du
und
sitzt dann
ich,
da.
Lassen Sie mich durch, ich bin geimpft.
So, bitte, können wir uns darauf einigen?
Okay. Und sollen wir Söder dazu einladen und er singt auch?
Oh Gott, das sind ja schreckliche Bilder, die muss es. Wir waren doch schon, Nathalie, wir waren doch schon durch die Tür. Wir haben es doch eigentlich schon geschafft. Und jetzt hast du dieses Bild von Söder in dem Captain Bavaria-Shirt.
Damit kannst du in den Tag starten.
Ja, oh Gott. Danke. Ja, schauen Sie, ich bin ein Rocker. Mein Platz ist bei AC/DC. Vielen Dank. Dankeschön. Nathalie, wir werden uns zeitnah wieder hören, denn am 18. Juni ist im Iran, sind Wahlen. Kann man im Iran eigentlich von Wahlen sprechen? Das noch hinten rausgefragt.
Puh, also ich kann dir nur sagen, zu den Wahlen werden immer die Journalisten aus dem Ausland, internationale Korrespondenten eingeladen, um die Wahlbeteiligung zu zeigen und damit zu prahlen, wie hoch die Wahlbeteiligung ist. Aber eigentlich werden alle Kandidaten vorher vom Wächterrat aussortiert und dann werden nur 6 Islamische Republik konforme Kandidaten zugelassen. Und dann sind eigentlich meistens die Menschen zur Wahl gegangen, um den Schlimmeren zu verhindern und nicht, weil der weniger Schlimme ein wahnsinnig tolles Programm und Reformen durchgesetzt und umgesetzt hätte für die Bevölkerung. Und dieses Mal wird's wirklich spannend, weil sie gesagt haben, das Spiel ist aus, wir machen nicht mehr mit.
Ach, das ist interessant. Und weil das so spannend ist, werden wir darüber zeitnah wieder reden in 4 Wochen, in ungefähr 4 Wochen, dann besprechen wir uns vorher nochmal und machen mal so einen kleinen Ausblick auf die Wahlen und lernen das Land, den Iran, etwas besser kennen. Wollen wir das so machen?
Das machen wir so. Sollen wir dabei Tee trinken?
Ja, das können wir gerne machen. Okay, sehr schön. Nathalie, vielen Dank und dir noch einen schönen Tag. Und erhol dich, Mensch, erhol dich, um Gottes Willen. Danke, dass du trotzdem da warst.
Ich leg mich jetzt hin.
Sehr gut. Bis denn. Ciao.
Tschüss.
Diese Folge wurde präsentiert von Podcasts, der Podcast, dem neuen Original Podcast.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Fränking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags überall, wo es Podcasts gibt.
Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.
Ich hab noch nie gemacht, ne, sowas. Also ich probiere es einfach mal. Hallo, ich bin Frank Thunmann, der Thunmann von Joko und Klaas. Und ich habe jetzt auch einen Podcast. Mache ich mit den Kollegen und Freunden Basti und Thomas zusammen. Die arbeiten hier auch bei Florida TV. Der Podcast heißt Eulen vor die Säue.
Eulen vor die Säue.
Und da wird sehr, sehr viel gelacht. Also 90% wird gelacht. Und nebenbei kann man noch ein bisschen was lernen. Über Thunmann zum Beispiel. Oder wie man Lanzen bricht, auch. Jeden Donnerstag.
Eulen vor die Säue.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Nur für Menschen über 10 Kilo.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!